Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Begrüßungsworte, Herr Dr. Schwarz, und vielen Dank für diese tolle musikalische Begleitung. Sehr schön, danke. Ja, und insbesondere danke für die Einladung zu dem heutigen Tag. Also die Einladung ist mir für mich eine sehr große Ehre. Und es war eigentlich auch schon ein wenig überraschend, weil ich hatte das ja letztes Jahr schon ich glaube Juni oder Juli konnte man sich bewerben, und dann hieß es so im Internet bis Ende 2008 werden die Entscheidungen getroffen, dann bekommt man Bescheid, und ja, dann kam nichts, und dann habe ich schon gar nicht mehr damit gerechnet. Umso mehr habe ich mich dann gefreut und ja, bin jetzt wirklich froh, heute hier sein zu können. Zu Beginn möchte ich mich Ihnen ganz kurz vorstellen, sowie einige Beweggründe, die für die Thematik ausschlaggebend waren. Persönlich, also ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder, zwei Jungen im Alter von 7 und 5 Jahren, und ich lebe in Sennenhorst, das ist im Münsterland, Westfalen. Ja, ich wurde oft gefragt, wie ich auf das Thema, Promotionsthema messianische Juden gekommen bin. Schließlich gibt es ja, also meines Wissens, bisher an keiner Uni in Deutschland ein Institut für Israelologie. Ich glaube, das ist bisher einmalig. Und von daher ist das Thema auch an den staatlichen Universitäten sehr unbekannt. Ja, durch meine Zugehörigkeit zu unserer landeskirchlichen Gemeinschaft, schon ja, seit meiner Kindheit, kannte ich bereits den Begriff messianische Juden durch Israel-Gottesdienste, Berichte, Vorträge und so weiter. Später, dann in meinem Lehramtsstudium, verglich ich in meiner Staatsarbeit judenchristliche Gottesdienste in den ersten beiden Jahrhunderten mit messianisch-jüdischen Gottesdiensten heute. Dabei kam ich dann auch zum ersten Mal in Kontakt mit einer messianisch-jüdischen Gemeinde in Düsseldorf, die auch immer noch existiert. Und während dieser Recherchen wurde mir eigentlich klar, dass es bisher noch keinen wissenschaftlichen Hintergrund gibt. Es gibt viele Veröffentlichungen, sehr gute, sehr viele Veröffentlichungen, Berichte, Zeitschriften, immer wieder, aber es gibt halt kein Werk, was das mal so zusammenfasst und so den Ist-Stand darstellt. Und daher habe ich dann die Dissertation Messianische Juden in Deutschland von 2003 bis 2007 bei meinem Doktorvater Professor Dr. Rainer Riefner in Dortmund geschrieben. Und die Arbeit wurde dann 2008 in der Reihe Dortmunder Beiträge zur Theologie und Religionspädagogik veröffentlicht. Zurzeit arbeite ich als Lehrerin an der ASI-Realschule in Münster mit den Fächern Evangelische Religionslehre, Deutsch und Sport. Vor Ort ist mir ein besonderes Anliegen, die Mitarbeit im Arbeitskreis für die Woche der Brüderlichkeit bei uns in Sennenhorst. Zudem verschriftliche ich zurzeit Theorie- und Praxismodelle eines kompetenzorientierten evangelischen Religionsunterrichts, der die verschiedenen Lernausgangslagen von Schülerinnen und Schülern berücksichtigt. Aber zum Thema. Messianische Juden. Ich glaube, ich muss hier gar nicht so viel Hintergrundwissen erzählen und ich habe auch nicht so viel Zeit. Ich versuche das ganz kurz zu fassen und deswegen bitte ich Sie zu verzeihen, wenn ich historische Grundlagen jetzt voraussetze oder überspringe. Messianische Juden als Definition glauben an Jesus als den Messias Israels. Sie haben sich in Deutschland seit 1995 als feste Bewegung und im gesamtdeutschen Raum etabliert und treffen sich in knapp 40 Gemeinden und Gruppen mit etwa 1000 regelmäßigen Besuchern, sodass Hans-Hermann Henrichs Autorität im jüdisch-christlichen Dialog im Jahr 2007 von einer überraschenden Wirklichkeit des gegenwärtigen messianischen Judentums spricht. Messianische Juden weltweit, innerhalb der hebräisch-christlichen Bewegung, deren Anfänge auf das 19. und 20. Jahrhundert zurückgehen, entstand in den USA, angeregt durch die amerikanischen evangelikal-charismatischen Aufbruchsbewegungen und einem neuen jüdischen Identitätsbewusstsein, 1975 die Bewegung messianischer Juden. Manchmal habe ich schon gedacht, während meiner Recherchen, ich bin auch 1975 geboren, vielleicht irgendwie hatte ich auch ein bisschen so Berührungspunkte. Aber weiß ich nicht. Von Amerika und Israel ausgehend hat sich das messianische Judentum weltweit weiterentwickelt mit jeweils ländertypischen Variationen. Hier werden Sie im Institut, in der Akademie oder die aktuellsten Daten und Informationen selber haben. Die messianisch-jüdische Bewegung in der ehemaligen Sowjetunion, die für meine Arbeit interessant war, ist durch die Evangelisation verschiedener evangelikaler Werke nach dem Zusammenbruch des Kommunismus entstanden. In den Vereinigten Staaten lebt mittlerweile die größte Anzahl messianischer Juden, 40.000 bis 60.000, es gibt auch andere Schätzungen. In Israel gibt es eine Untersuchung von 1999 mit knapp 5.000, mittlerweile gibt es auch eine höhere Anzahl, wobei es immer sehr schwierig ist, da auch zu identifizieren oder herauszubekommen, ob es jetzt wirklich messianische Juden sind, Besucher und so weiter. Aber uns interessieren oder mich haben einige Jahre lang und immer noch die messianischen Juden in Deutschland interessiert. In Deutschland führte der Zweite Weltkrieg zu einem kompletten Abbruch nicht nur des jüdischen Lebens, sondern auch der judenchristlichen Bewegung, sodass es bis Mitte der 1990er Jahre keine hebräisch-christliche bzw. messianisch-jüdische Bewegung überhaupt gab. Ohne die Einwanderung russischer Juden aus der ehemaligen Sowjetunion im Rahmen des Kontingentflüchtlingsgesetzes wäre es weder zu einer Wiederbelebung jüdischer Gemeinden in Deutschland noch zu der Entwicklung einer aktiven messianisch-jüdischen Bewegung, wie wir sie heute vorfinden, gekommen. Nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sind zwischen 1993 und 2006 insgesamt 198.000 jüdische Zuwanderer, jetzt wiederum noch einige mehr, eingewandert. Mit Familienangehörigen wären es über 226.000, die von mindestens einem jüdischen Elternteil abstammen. Jüdische Gemeinden in Deutschland erkennen allerdings die patrilineare Weitergabe der jüdischen Identität nicht an oder nur erschwert, da laut traditionell halachischer Definition nur die Personen Juden sind, ja, die von einer jüdischen Mutter geboren werden oder zum Judentum konvertierten. Dadurch wird vielen Zuwanderern die Mitgliedschaft in einer jüdischen Gemeinde erschwert. Auch angesichts sprachlicher und kultureller Unterschiede der Eingewanderten und der Alteingesessenen und religiöser Unkenntnis der Zuwanderer stehen die jüdischen Gemeinden in Deutschland bis heute vor enormen Herausforderungen der Integration. Von den Einwanderern sind bis Ende 2006 erst knapp die Hälfte Mitglied in einer jüdischen Gemeinde geworden. Ungefähr 99.000 von insgesamt 107.000 Mitgliedern sind dann auch wirklich Eingewanderte. Das sind sehr wenig Mitglieder geworden. Eine Besonderheit in Deutschland, wenn wir das mit anderen Bewegungen, anderen messianischen Judentum, anderen Ländern vergleichen, stellt mit Sicherheit der christlich-jüdische Dialog dar. Nach dem Zweiten Weltkrieg bekannten ja das Vatikanische Konzil, die EKD und weitere Kirchen unter anderem ihre Mitschuld am Holocaust, erteilten dem Antisemitismus eine Absage und betonten mit Blick auf Römer 9 bis 11 die bleibende Erwählung Israels. Aus historischen und theologischen Gründen lehnen daher die meisten Kirchen und jüdische Gemeinschaften die Mission an Juden ab. Evangelikale Christen und an Jesus glaubende Juden unterstützen zwar den Konsens des christlich-jüdischen Dialogs in Bezug auf die Ablehnung von Antisemitismus und Antijudaismus. Viele versehen jedoch die bleibende Erwählung Israels mit einer weiteren theologischen Bedeutung. Gottes Bund bleibe weiter mit Israel bestehen, damit ganz Israel bei der Parousie Jesu errettet werde, indem es an den Messias Jesus glaube. Die Judenmission bleibt daher immer so ein ganz spezielles Thema und auch ein Grund für bestehende Differenzen im jüdisch-christlichen Dialog. Trotz dieser Differenzen kam es in Deutschland zur Etablierung messianischer Gemeinden, messianisch-jüdischer Gemeinden, durch engagierte messianische Juden, die bereits Anfang der 1990er Jahre durch den Kontakt mit evangelikalen Gläubigen in der Sowjetunion konvertiert waren. Ich nenne sie Pioniere, weil sie wirklich die Vorreiter waren in Deutschland. Das sind, um einige Namen vielleicht zu nennen, Wladimir Klickmann, Anatoli Uschumirski, Kirill Sviderski in Düsseldorf zum Beispiel, Herr Fischbein in Stuttgart, Boris Galinka in München. Das sind so einige, die Anfang der 1990er Jahre schon den messianisch-jüdischen Glauben für sich kennengelernt haben. Die haben gesagt, ja, ich glaube an Jesus als Messias, Yeshua HaMashiach, und sind nach Deutschland eingewandert. Sie pflegten dann zahlreiche Kontakte zu den Werken. Beit Shalom Evangeliumsdienst zum Beispiel, was den deutschen Zweig darstellt, der International Chosen People Ministries, AMSI, Arbeitsgemeinschaft für das messianische Zeugnis an Israel, Evangeliumsdienst für Israel, um nur einige zu nennen, sodass durch die gemeinsamen missionarischen Aktivitäten mit dem lebendigen Glauben dieser Pioniere die ersten Gemeinden entstanden sind. Im Jahr 1995 entstand die Gemeinde Beit Shomer in Berlin, 1996 drei Gemeinden in Esslingen, Shma Israel, jetzt ist sie in Stuttgart-Fachingen, die Gemeinde Beit Chesed in Düsseldorf, in Hamburg entstand eine weitere Gemeinde, 1998 entstand noch eine zusätzliche Gemeinde in Berlin, die Freude am Baum des Lebens, und eine messianische Gemeinde Mühlheim an der Ruhr, die wiederum, das sind die Anfangsdaten, wiederum jetzt mit Essen zusammen ihre Gottesdienste feiert, sodass wirklich heute knapp 40 Gemeinden und Gruppen sich treffen Und der Stand der Forschung war 2004 bis 2005. Ich bin zwar weiterhin auf dem Laufenden, aber ich muss ehrlich sagen, dass es eine wahnsinnige Dynamik ist, dass Gemeinden sich zusammenschließen und ja, wiederum einige kleinere, vielleicht auch nur Gruppen bleiben, nicht zu einer Gemeinde werden. Das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Thematik auch weiterhin. Zur jüdischen Liturgie in den Gottesdiensten, oder ich nenne das mal jüdische Liturgie mit messianisch-jüdischen Glaubensinhalten. Die Dissertation ist eine empirische Untersuchung, eine religionssoziologische Untersuchung. Ich habe nicht schwerpunktmäßig wie die anderen Preisträger theologisch gearbeitet, sondern wirklich religionssoziologisch. Ich habe ganz viele Interviews geführt, ich habe Fragebögen verteilt, auch sehr gute Rückläufe bekommen, also ich fand es sehr viel. 211 war dann die Zahl der wirklich, die einen Fragebogen ausgefüllt haben. Ich habe 12 narrative Konversionsinterviews geführt. Dabei habe ich dann auch wirklich die Gemeinden, die Personen hautnah kennenlernen können. Und muss wirklich sagen, es war sehr interessant, aber auch wirklich zeitintensiv. Deshalb folgen nun einige Zahlen, um das noch ein bisschen zu verdeutlichen. Ich denke, dass die Eigenschätzungen der Mitglieder- und Besucherzahlen viel höher sind als meine Zahlen. Das wird immer wieder auch gerne, also es kommt natürlich öfter vor, dass die Mitglieder selber glauben, es sind mehrere, mehr als es wirklich tatsächlich sind. Manchmal ist es auch wirklich so, dass man das kaum erfassen kann. Ich habe es versucht und ich will mal ein bisschen was dazu erzählen. Zum Zeitpunkt der Untersuchung gibt es in den Gemeinden und Gruppen 914 bis 1042 regelmäßige Besucher, von denen 55 bis 75% tatsächliche messianische Juden sind. Das sind ungefähr 577 bis 687. Der Anteil der nicht-jüdischen Besucher beträgt daher zwischen 25% bis 45%. Von ihnen sind nur ein knapp Drittel in Deutschland geborene Nichtjuden und die weiteren sind auch entweder zugewandert, eingewanderte russische Nichtjuden und auch die sogenannten Spätaussiedler. Das ist auch ein Drittel. Es ist interessant, dass aufgrund der russischen Sprache und Kultur sich dann messianische Juden, und ich nenne sie mal messianische Nichtjuden, zusammenfinden in den Gemeinden und da diese messianisch-jüdischen Gottesdienste feiern. Die niedrigste Teilnehmerzahl bei einem messianisch-jüdischen Gottesdienst oder einer Versammlung waren etwa 8 bis 10 Besucher. Ich möchte sie nach den festgelegten Kriterien trotzdem auch Gemeinde und auch Gottesdienst nennen, nicht Hauskreis oder Liebekreis, weil das wirklich Gottesdienste waren. Die höchste waren 100 bis 150 Besuchern, bei Festen natürlich auch mehr, zum Beispiel in Düsseldorf und Berlin. Bemerkenswert als eine äußerst homogene Mitgliederstruktur. So reisten 95% der befragten messianischen Juden aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion ein und auch der Zeitpunkt ihrer Konversion, also die Entscheidung für den Glauben oder die Annahme des Glaubens an Yeshua HaMashiach, erfolgte von der Mehrheit, also von 82% in den Jahren 1991 bis 2005. Die meisten messianischen Juden schlossen sich zwischen 2001 bis 2005 einer messianisch-jüdischen Gemeinde an, ungefähr 60%. In letzter Zeit wird das Phänomen eher so, dass man sagen kann, seit 2001 stoßen mehr Nichtjuden hinzu, kontinuierlich als Juden. Müsste man abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Ob jetzt in den nächsten Jahren die Gemeinden die Tendenz mehr dahin gehen, dass noch mehr Nichtjuden dazukommen, muss ich jetzt auch erstmal abwarten natürlich. Bei einer messianisch-jüdischen Gottesdienstfeier, die meist an einem Schabbat und in russischer Sprache stattfindet, erstaunt zunächst, dass viele jüdische Symbole wie Menorah, israelische Flagge, Shofar, Kippa, Talit, Gebetsschal und so weiter zu sehen sind, aber auch die Liturgie ist stark jüdisch geprägt. Die Gottesdienstteilnehmer zünden die Schabbatkerzen an. Wir zitieren das Shema Yisrael, meist jedoch in gekürzter Form, singen hebräische Lieder und halten den Schabbat-Kiddusch oder begehen die Haftalah-Zeremonie zum Sabbatausgang. Ein Mitarbeiter liest aus der Tora und legt sie aus, der Gemeindeleiter spricht den aronitischen Segen und über die Kinder zum Beispiel den Segen, möge Gott dich wie Ephraim und Manasse bereiten oder möge Gott dich wie Sarah, Rebekka, Rachel und Lea zubereiten. Manche Gemeinden rezitieren Gebete aus dem Sidur und oft erschallt am Ende des Gottesdienstes der Ausruf Amen, Baruch Atah. Zudem begehen alle Gemeinden, die ich befragt habe, die Feste des Judentums mit großer Ernsthaftigkeit und richten viele Zeremonien, Hochzeit, Bar Mitzwa, Bat Mitzwa und so weiter nach jüdischer Tradition aus. Viele jüdische Rituale werden dabei aber messianisch-jüdisch, nicht aber, sondern werden messianisch-jüdisch interpretiert. so was also diese, den spezifischen Charakter dieser Gemeinden, ausmacht. Zum Beispiel sehen messianische Juden im Anzünden der Schabbatkerzen einen Hinweis auf Jeshua als das Licht der Welt und den Herrn des Schabbat und beziehen beim Rezitieren des Shema Yisraels auch Jesus als den Messias und Sohn Gottes ein. Bei der Pessachfeier gilt Jesus als das Lamm, das die Menschen von der Sünde befreien kann. Und das Matzabrot, auch Afikumen genannt, welches bei einer jüdischen Zeremonie geteilt, dann versteckt und wiedergefunden wird, deutet bei messianischen Juden auf Jesu Tod am Kreuz hin, also die Teilung, sein Begräbnis, das versteckt, das wird ja bei der jüdischen Zeremonie versteckt, und die Auferstehung, das wiedergefundene Matzabrot oder Afikumen. Bei den Glaubensaussagen der Rituale, Lieder, Gebete und Wortauslegung überwiegen christliche Glaubensinhalte, wie der Glauben an die Trinität, der Glauben an Jesus als den Messias Israels oder dessen soteriologische Funktion. Interessant ist, dass in den messianisch-jüdischen Gemeinden eigene Symbole entstanden sind, Formulierungen oder Rituale, die ich gerade beschrieben habe, oder häufig findet sich das eingeschobene Kurzbekenntnis, was ich auch schon gerade erwähnte, Jeshua HaMashiach, in Gebeten, Liedern und Auslegungen wieder. Die angezündete Menorah ist oft zu finden als Symbol erfüllter Messias-Hoffnungen. Auch das Symbol des Davidsternes, der mit einer Menorah und dem urchristlichen Fischzeichen verbunden ist, das ist Ihnen sicher bekannt, ist in den Gemeinden beliebt und drückt den Wunsch nach Einheit von jüdischen und nichtjüdischen an Jesus Glaubenden in der messianisch-jüdischen Gemeinde aus. So wie es im frühen Urchristentum gesehen wird. Es sind auch messianisch-jüdische Glaubensartikel entstanden. Auf einer Konferenz 1998, auf der die Pioniere waren und ungefähr 100 versammelte messianische Juden. In diesen messianisch-jüdischen Glaubensartikeln betrachten messianische Juden die hebräische Bibel und das Neue Testament als eine untrennbare Einheit, als von Gott verbal inspiriert und daher als höchste Autorität für Leben und Handeln. Des Weiteren wird die Parousie Jesu meist vor oder mit der Aufrichtung seines messianischen Reiches erwartet. Zudem betonen die Artikel die Zugehörigkeit der messianischen Juden zu der Gemeinde aus den Nationen, aber auch zum Volk Israel. Bis hier erinnern die Bekenntnisse an evangelikal-christliche Glaubensinhalte. Dann folgen jedoch die typisch messianisch-jüdischen Artikel die Betonung des jüdischen Erbes, die Erinnerung an die biblisch-jüdischen Wurzeln, die Unterstützung des Zionismus, der Hinweis auf die Vermeidung christlicher Einflüsse, also dass man darauf achten sollte, nicht zu viel christliche oder heidenchristliche Einflüsse, muss man nochmal genau differenzieren, und die Betonung der Zugehörigkeit zu Israel. Insgesamt ließen sich drei verschiedene Gemeindeformen herauskristallisieren, die insbesondere sich durch Gottesdienstformen unterscheiden lassen. In einigen Gemeinden zeigte sich die Tendenz, mehr christliche Inhalte, zum Beispiel Vater Unser, Abendmahl, Symbole, Kreuz zum Beispiel zu verwenden. Diese Kreuze, zum Beispiel das Symbol Kreuz, gibt es nicht in jeder messianisch-jüdischen Gemeinde. Und dann werden die jüdischen Rituale oder Symbole ein wenig zurückgestellt, will ich nicht sagen, aber halt weniger verwendet. Bei den meisten Gemeinden werden jedoch viele Symbole aus dem Judentum übernommen, messianisch-jüdisch interpretiert und eigene liturgische Abläufe und Gebete gefunden. Das wäre die zweite Form. Die dritte Form wäre von Gemeinden, dass sie die verstärkt ihre jüdische Identität suchen, immer weiter auf der Suche sind. Und hier werden Gebete regelmäßig aus dem Siddur gesprochen. Das Shema Yisrael wird zum Beispiel in voller Länge rezitiert. Weitere jüdische Liturgieelemente werden übernommen. Und viele Mitglieder betonen äußerlich ihre jüdische Identität durch das Tragen einer Kippa oder des Talits. Einen besonders hohen Stellenwert nimmt das Konversionsereignis ein. Ich wurde mehrmals gefragt, ob ich das so nennen muss. Es ist ja, man kann es auch einfach nennen, Entscheidung. Es ist aber, hat schon eine Konversion stattgefunden, ein besonderes Erlebnis, in dem diese Menschen Jesus für sich angenommen haben als Messias. Und sie berichten, oder die Interviewpartner haben immer wieder berichtet, dass sie den Kommunismus und den daraus folgenden Atheismus in der ehemaligen Sowjetunion als alltäglichen Bestandteil ihres Lebens kennengelernt haben. Und wenn sie ihre Erzählungen ausgeführt haben, dann haben sie damit auch immer implizit formuliert, dass daraus ihr mangelndes jüdisches Identitätsbewusstsein vor der Konversion erklärt wurde. Also es war für sie einfach, ihre jüdische Identität war ihnen nicht greifbar, nicht nah, nicht bewusst. Teilweise wurde sogar antisemitische eigene Strukturen automatisiert übernommen. Der Konversionszeitpunkt wird immer in Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Umbruchssituation und der neuen Lebensphase thematisiert, die mit der Einreise nach Deutschland beginnt. Die meisten Konversionen oder Entscheidungen sind also sind entweder kurz vor der Einreise, während, nach der Einreise in diesem Zeitraum so erfolgt. Jedes Konversionsereignis bleibt natürlich individuell. Bemerkenswert ist allerdings der allgemeine Konsens der von mir befragten Person in Bezug auf ein passiv-aktiv-passiv-aktiv-Konversionsschema. Die messianischen Juden schilderten zuerst also ein Ereignis, was ihnen passiv widerfahren ist, zum Beispiel ein Gotteserlebnis, eine Erkenntnis, zack, da gibt es jemanden, der für mich da ist, oder auf einmal, ich glaube doch an Gott, das war ja dann auch schon ein erster Schritt, aber das war eher so passiv. Und das ereignete sich meist lange vor ihrer Konversion. Und dann berichteten sie, dass sie sich als religiös Suchende betrachtet haben. Sie haben also versucht, selber Kontakte aufzunehmen oder Gottesdienste besucht, in der Bibel gelesen und so weiter. Und anschließend haben dann alle wieder im Zusammenhang mit ihrer Konversion ein passives Ereignis oder Widerfahrnis geschildert. Entweder ein plötzliches Eingreifen Gottes, eine Heilung, eine plötzliche Erkenntnis oder manchmal ein außergewöhnliches Ereignis. Es musste nicht immer was Außergewöhnliches stattfinden, aber es war etwas, was sie meistens nicht erklären konnten, was auch typisch ist für Konversion, dass man den Moment einfach nicht greifen und erklären kann. Dieses passive Widerfahrnis wurde dann mit der aktiven Lebensübergabe, Entscheidung, Gebet, Bekenntnis abgeschlossen. Und hielt, also abgeschlossen, das falsche Wort, hielt eigentlich bis in die Gegenwart an. Zu dem Zeitpunkt der Erzählung war die Konversion schon einige Jahre oder Monate her. Und sie haben alle gesagt, dass die Konversion ihr Leben beeinflusst und dass sie das weiterhin als Lebensziel haben. 85% der befragten messianischen Juden geben in meiner empirischen Studie an, dass ihnen die jüdische Herkunft nach der Konversion wichtiger geworden sei. Trotzdem berichten sie von Schwierigkeiten im Umgang mit ihrer jüdischen Identität. Probleme zum Beispiel entstünden dort, wo lange vor ihrer Konversion ihre eindeutige Zuordnung zum Judentum aufgrund ihrer patrilinearen Abstammung in Frage gestellt wird. Also wo der Glaube auch an Jesus als den Messias in Konflikt mit der jüdischen Identität geraten kann. So gibt es auch da drei verschiedene Typen messianischer Juden. Pavel zum Beispiel, einer meiner Interviewpartner, 28 Jahre alt, definiert sich patrilinear jüdisch und sagt, Für mich ist es ein bisschen schwer, weil ich nach jüdischem Gesetz kein Jude bin. Weil meine Mutter Russin ist, noch schlimmer. Sie ist halb Russin, halb Kasachin. Und nur mein Vater ist nach jüdischem Gesetz der Jude. Die Juden hier in Deutschland nehmen mich als Juden an. Sie akzeptieren mich, aber ich bin doch ein bisschen anders. Das ist, die Identitätsfrage ist eine schwere Frage für mich persönlich. Bei uns, also in der Sowjetunion, war das einfach ein Zeichen im Pass, weil im Pass stand Staatsangehörigkeit und Nationalität. Natürlich war Jude eine Nationalitätsangehörigkeit. So redet Pavel weiter, dass er zwar innerhalb der messianischen jüdischen Gemeinde als Jude anerkannt werde, von jüdischen Gemeinden aber nicht, und er spüre aber die jüdische Abstammung. Das ist ziemlich stark, die Urgeneration in mir. Dennoch bezeichnet er sich religiös eindeutig als ein Christen. Weil ich glaube an Gott und ich glaube, dass Jeschua der Messias war. Also er ist hin und her gerissen. Zwischen den Bezeichnungen hat seine Identität, und ich glaube, das ist das Schwierige auch, dass die messianischen Juden auf ihrer persönlichen Identitätssuche sind, wo sie sich einordnen wollen, können, müssen. Das ist schwierig. Andere fühlen sich wiederum durch den neuen Glauben einerseits der Gemeinde aus den Nationen zugehörig, zum Beispiel Wladimir, ein Interviewpartner. Andererseits identifiziert er sich mit dem Volk Israel, da er als physischer Nachkomme Abrahams betrachtet wird. Wladimir hatte zum Beispiel vor seiner Konversion schon lange die Erkenntnis, ja, ich gehöre zum Volk Gottes. Das war für ihn ganz deutlich. Und er wusste, mir fehlt nur noch was. Es war noch nicht greifbar, ihm fehlte einfach noch der Glaube an Jesus als den Messias, aber er hatte das schon ganz früh vor der Konversion begriffen. Und die messianisch-jüdische Gemeinde stellt für Wladimir die optimale Möglichkeit dar, jüdisches Erbe weiterzupflegen. Wladimir betrachtet sich und die anderen messianischen Juden in Bezug auf Römer 9 und 11 als den gegenwärtigen Überrest Israels. Doch auch den nicht an Jesus glaubenden Juden wird aufgrund ihrer Erwählung eine Konversion bei der Parousie Jesu zugestanden. Andere, das war die 72-jährige Interviewpartnerin Galia, Ihr war die messianisch-jüdische Gemeinde nicht jüdisch genug. Sie benutzt verstärkt jüdische Gebetsform, lernt Hebräisch, studiert eingehend die Tora und liest Gebete aus dem Sidur. So haben sie zum Beispiel erst durch das Kennenlernen des Sidurs in der messianischen Gemeinde Gottlobpreisungen und Gebete für das Volk mit Gemeinschaft in ihr persönliches Gebet einbezogen. Sie beschreibt, dass sich dadurch ihre Gebete und ihr Glauben verändert haben. Ihre Gebete haben sich geordnet, seien kürzer geworden, präziser mit größerer Tiefe. Die Typenbildungen sind jetzt hier sehr plakativ. Und ich weiß, dass es hier sehr an diesem Ort einfach sehr kurz ist, aber dafür kann man es ja nachlesen. Aber was interessant ist, das hat mich auch überrascht, messianische Juden halten weiter an ihrer jüdischen Identität fest, das kann man so allgemein für alle sagen. Ich wiederhole, 85,4% der befragten messianischen Juden der empirischen Studie geben an, dass ihnen die jüdische Herkunft nach der Konversion wichtiger geworden ist. Nur 10%, 10,6, würden sich als Christ bezeichnen und 11,4% als hebräischen Christen zum Beispiel. Es überwiegen die Selbstbezeichnung messianischer Jude mit 42% oder Jesusgläubiger Jude mit 24%. Ich denke, dass die Ergebnisse hier kurz dargestellt zeigen, dass messianische Juden mittlerweile als neue religiöse Bewegung in Deutschland eigenständige Gemeinden und Gottesdienstformen entwickelt haben, sowie Glaubensgrundlagen, die einerseits den christlichen Glauben bekennen, andererseits die jüdische Identität betonen und an dieser festhalten. Dabei haben sie mittlerweile ein eigenständiges messianisch-jüdisches Repertoire entwickelt. Und das sagt ja auch schon gerade Herr Schwarz, im christlich-jüdischen Dialog, das ist auch mit mein Appell, darf daher nicht über die Tatsache hinweggesehen werden, dass sich eine eigenständige Gruppe zwischen Juden und Christentum entwickelt hat. Denn messianische Juden befinden sich, ich habe das immer so System genannt, weil ich die Systemtheorie von Luhmann in meiner Arbeit zur Theorie zugrunde liegen hatte. Das ist ein religiöses System, messianische Juden stellen ein religiöses System dar, was zwar Schnittmengen zum evangelikal-christlichen System aufweist und dem System des Judentums, wenn ich das auch mal so sagen darf, sich aber auch ohne deren Anerkennung, die wünschenswert wäre, sich aber auch ohne deren Anerkennung weiterentwickeln wird in Zukunft. Damit würde ich gerne schließen und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.